Wir wollen zum Gebet aufstehen, liebe Geschwister, und die Bibelstunde mit dem Gebet beginnen. Ich möchte euch einladen, zu beten, dass Gott segnet, dass Gott redet, dass er uns selbst lehrt. So, ich werde den Abschluss machen. Amen. Auch ich möchte dir vom Herzen danken für jede Gelegenheit, in der Gemeinschaft deiner Kinder, in der Gemeinschaft der Gläubigen, unter dein Wort zu kommen und in dein Reden zu kommen, zu erfahren und zu sehen, deine Herrlichkeit, das Wunder der Gnade, dein Ratschluss, tiefer hineinzuschauen, das, was du vor Grundlegung der Welt geplant hast und was du seit Beginn der Zeit ausführst und was du vollenden möchtest. Diese Tiefe, diese Breite, diese Höhe, diese Länge, die Erkenntnis deiner selbst, wer kann sie fassen? Und ich danke dir für jeden Augenblick und für jedes Stück Licht und für jede Erkenntnis deiner selbst, die uns zum Staunen bringt und uns deine Herrlichkeit sehen lässt. Und ich bitte dich auch heute, dass das dazu beitragen darf, Jesus, dass wir deine Herrlichkeit sehen und so verwandelt werden, ebenfalls in diese Herrlichkeit, was auch der Wille und der Wunsch des Geistes ist, so wie Paulus es geschrieben hat, so bitte ich dich, Herr, dass das heute geschieht. Gib Fähigkeit, gib Klarheit, gib Rede, gib Freimut, es so zu lehren. Jesus, in aller Schwachheit bitte ich dich, das so zu lehren, dass es wieder Kraft wird und dass es wieder dein Wort wird. Jesus, das vermagst du uns geben, ohne das Ansehen der Person. Ich danke dir dafür. Amen. Wir steigen wieder ein in das Buch Haggai. Wir sind im Buch Haggai. Kapitel 2, Vers 6 bis 9 ist der Abschnitt, mit dem wir uns jetzt intensiver beschäftigen. Ich lese ihn uns vor und weil ich eben gerade so neue Gesichter sehe, ganz kurz nur, damit ihr wisst, wo wir sind, was wir tun. Ich bemühe mich wirklich sehr, sehr kurz das zu tun. Und dann das, was ich versprochen habe, nämlich, dass wir heute diese Stelle im Licht Jesaja betrachten. Okay? Das ist heute so ganz grob der Fahrplan. Ich möchte erstmal den Text lesen, der Prophet Haggai, Kapitel 2, Verse 6 bis 9. Ich lese den letzten Satz vielleicht noch mit aus, und der gehört dazu, aus Vers 5. Das ist: Fürchtet euch nicht, denn, weil das gehört eben dazu, denn so spricht der Herr der Herrscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es, noch und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein als dieses früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Der Herr der Herrscharen spricht. Als ich mich für die heutige Bibelstunde wieder vorbereitet habe und die Sachen nochmal durchgelesen habe und in der Bibel geforscht habe, wächst das Bild und es wird immer größer und es wird immer herrlicher. Und ich habe so eine Unzulänglichkeit empfunden. Wie soll ich das vermitteln? Ich habe das Gefühl, dass das Stückchen selbst dieses Lichtes, dieser Herrlichkeit, die uns da offenbart wird, in dieser Verheißung, in diesen Versen, ist so groß, dass ich mir vorgestellt habe, wenn ich jetzt beim Herrn ankomme, würde ich denken, wie wenig habe ich von dem eigentlich gesehen? Und ich dachte, das ist schon so gewaltig und das ist schon so groß und herrlich und dachte, wie viel wenig sehe ich von dem Riesenbild, von dieser ganzen großen Herrlichkeit. Aber allein diese Herrlichkeit fordert mich schon heraus, wie erkläre ich das? Wie nehme ich euch da hinein? Und das ist meine Bitte auch heute die ganze Zeit und jetzt, dass ihr diesen Ratschluss Gottes, den ihr vor Grundlegung der Welt gefasst habt mit der Gemeinde, dass ihr das mit mir jetzt im Haggai seht, erkennt und nicht nur im Haggai, sondern eben an einem Beispiel vom Buch Jesaja möchte ich euch das auch ein Stück weit illustrieren und euch diesen Gedanken da ebenfalls aufzeigen, das, was hier so prägnant und kurz zusammensteht. Ich möchte ganz kurz sagen, um was es eigentlich geht. Das heißt, das Volk soll das Haus des Herrn bauen, Gott hat einen Ratschluss gefasst, indem er das Kommen Jesu Christi und sein Erlösungswerk und den Plan, den er gefasst hat, in Jesus Christus, sich eine Braut zu schaffen, ein Haus zu bauen, eine Gemeinde, die so ist wie er, die ihn verherrlicht, die in seine Herrlichkeit abstrahlt und in seiner Herrlichkeit geschaffen ist. Das ist der Plan Gottes vor Grundlegung der Welt, hat er das beschlossen, dass wir seine Kinder werden sollen in Christus Jesus, erben all diese ganzen Herrlichkeit. Und diesen Plan hat er angefangen auszuführen mit Beginn der Zeit, mit dem Schaffen der Schöpfung. Und alles in der Schöpfung und in der Zeit, was Gott geschaffen hat, ist ein Abbild oder eine Hinführung und eine Vorbereitung für diesen großen Tag, für diese große Herrlichkeit, für diesen Plan Gottes. Alles, was er gemacht hat, ob mit den Menschen, mit der Schöpfung, mit den Tieren, soll das deutlich machen, was Gott eigentlich vorhat. Soll sein Sohn und das Erlösungswerk in Jesu Christi eben vorbereiten. In diesem roten Faden oder in dieser Geschichte, der Heilsgeschichte, die sich offenbart und immer mehr deutlich wird, schickt Gott Propheten, die eben den Ratschluss Gottes ankündigen, prophezeien und so uns mehr Herrlichkeit zeigen, uns mehr Einblick geben in das, was Gott tut und was noch alles auf uns zukommt. Und Hagar spielt da ebenfalls eine Rolle. Das Volk Israel ist herausgeführt aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei. Das haben sie mehrmals schon erfahren. Jetzt aus dem babylonischen Exil werden sie zurückgeführt und müssen Gottes Auftrag wahrnehmen, die Herrlichkeit Gottes verkündigen, indem sie das tun, wozu er sie berufen hat. In dem Fall sollen sie das Haus, den Tempel aufbauen, an dem Gott sich verherrlicht oder der die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln soll. Das ist der Auftrag. Das ist alles andere als einfach. So muss Gott durch den Propheten das Erste, ihre Prioritäten neu setzen, dass sie sich nicht um sich selbst und ihre Häuser und ihre Bedürftigkeiten kümmern sollen, sondern zuerst um das Anliegen Gottes. Und er sagt, weil ihr euch zuerst um euch kümmert, darum habt ihr nicht viel. Die Priorität ist, kümmert ihr euch zuerst um mich, da werde ich für den Rest sorgen. Kümmert ihr euch zuerst um euch, wird euch auch das fehlen, um das ihr euch so hart bemüht und das wird euch zwischen den Fingern wegringen. So. Vertraut auf mich, tut das, was ich von euch möchte, baut das Haus und schaut zu, wie ich euch segnen werde. Ich werde den Himmel öffnen und die Schleusen und ich werde segnen, reichlich werde ich segnen. Aber vertraut mir und ich meine es gut mit euch. Und das Volk beginnt zu bauen, aber sofort wird es schwierig, das Haus zu bauen. Dann Schwierigkeiten kommen, die Kapazität ist nicht da, die finanziellen Möglichkeiten nicht da, die Menschen sind nicht da mit ihren Begabungen und die Bauarbeiter fehlen, Angriffe von außen, politische Schwierigkeiten, alles Mögliche, innerliche Zweifel, die klägliche Perspektive, die sie haben, alles zwingt sie in die Knie und demotiviert sie. Und in dieser Zeit spricht wieder der Prophet und er erinnert sie nicht nur an die richtige Perspektive, sondern er erinnert sie jetzt an die Verheißung, die Gott gegeben hat. Diese Verheißung, diese Schau, was Gott eigentlich gerade tut und an was sie eigentlich gerade mitwirken, was geschieht da eigentlich, das soll ihre Perspektive auf Gott richten und somit ihren Glauben wieder stärken, ihre Hoffnung wieder geben und sie ermutigen eben zum Weiterbau. Ganz grob, das sind wir im Kapitel 2. Die Verse 1 bis 9 sprechen eben von dieser einen Perspektive. Das heißt, mit dieser Schau auf die Verheißung Gottes, schauen auf das, was Gott sagt, was werde ich tun, was tue ich, was werde ich tun. Und in diesem auf Gott schauen und auf seine Macht und auf seine Stärke kommt wieder Mut, kommt wieder Kraft, kommt wieder Hoffnung hervor. So, da sind wir da drin. Und in den Versen 6 bis 9 haben wir diese Verheißung. Nicht nur, dass Gott mit uns sein wird durch sein Wort und durch seinen Geist, sondern wie Gott mit uns sein wird und was er eigentlich vorhat. Und das ist die Perspektive, die bekommen, diese kleine Schar, dieser kleine Rest in ihrer erbärmlichen Situation. Gott zeigt ihnen gibt ihnen einen Blick für das, was er gerade tut, beziehungsweise was er tun wird, oder an was die eben mitwirken. Sie denken, das ist erbärmlich und Gott sagt, nein, baut weiter, denn das, was kommt, und ihr seid mitten an einem Projekt beteiligt, ihr seid an etwas viel Größerem, das trägt zu etwas viel Größerem bei, als ihr euch das je erahnt. Das so erbärmlich es auch aussehen mag, aber es ist ein Vorläufer, es bereitet etwas viel, viel, viel Größeres vor, viel Herrliches vor. Und dieses Größere und Herrliche wird in Verse 6 bis 9 beschrieben. Ich möchte euch das versuchen, in ein paar Punkten euch aufzuzeigen. Zuerst sagt der Prophet, und lässt Gott durch den Prophet ausrichten, noch einmal. Und dieses noch einmal haben wir letzte Bibelstunde versucht, kurz anzuschauen. Das heißt, es ist schon etwas passiert. Gott hat schon einmal etwas getan. Und wir haben dieses schon einmal angeschaut. Es geht um die Erschütterung. Noch einmal, noch ein wenig Zeit ist es, und ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und dann heißt es, und auch die Nationen erschüttern. Und ich habe versucht, euch aufzuzeigen, dass diese Erschütterungen schon einmal geschehen sind. Das heißt, wenn Gottes Gerichtshandeln an der Welt, an der sichtbaren und an der unsichtbaren Welt geschieht, dann erschüttert Gott den Kosmos und erschüttert die Nationen. Und dieses Erschüttern bringt immer etwas hervor, nämlich Gnade in oder durch Gericht. Das heißt, da geschieht Rettung. Ob jetzt nur als Beispiel, als Erinnerung, die Sintflut, da erschütterte Gott Himmel und Erde und das Wasser und das Meer und das Trockene und, und richtete diese gefallene Schöpfung. Und aus diesem Gericht wurde aber eine Familie gerettet, ein kleiner Rest. Und das wiederholt sich ja immer wieder und immer wieder. Nur als Erinnerung, schaut mal, das Gericht an den Juden, was bewirkte das? Die Rettung der Nationen. So, auf der einen Seite sehen wir Gericht und auf der anderen Seite bringt es Rettung hervor. So, dazu aber im Laufe der Bibelstunde und dieses Textes werden wir das nochmal sehen, weil das hängt sehr stark zusammen. Also, und Gott sagt, noch ein wenig Zeit, und dieses noch ein wenig Zeit und ich werde noch etwas tun, dieses ein wenig Zeit, und ich will euch sagen, ich glaube, ich bin fest davon, das spricht von dem Kommen des Messias. Es spricht von der Zeit, an dem Gott jetzt anfängt, den Kosmos zu erschüttern und an dem er die Nationen erschüttern wird. Und es spricht von der Zeit, die dann ein Kommen der Nationen auslösen wird. Die Verheißung an das Volk, an den kleinen Rest, der das Haus bauen, ist folgendes. Ich werde bald etwas tun. Ich werde bald etwas Großes tun. Und ich nicht nur hier an diesem Fleck, ich werde etwas Gewaltiges tun. An der ganzen Schöpfung werde ich etwas Gewaltiges tun. Und das wird auslösen, dass die Nationen kommen werden. Und sie werden Kostbarkeiten mitbringen, Gold und Silber. Und sie werden das Haus bauen. Nicht nur ihr werdet das Haus bauen, alle Nationen werden das Haus bauen. Könnt ihr euch vorstellen, wie motivierend das ist in den Augen dieses kleinen Rest des Volkes? Die stehen da, haben fast gar nichts da und Gott sagt, ich werde die Welt herschicken. Ihr seid nicht allein. Ihr werdet nicht allein in diesem Haus bauen müssen. Ich werde die Welt durchschütteln und alle Nationen, nicht nur eine Nation, nicht nur zwei, sondern heißt, alle Nationen werden kommen und werden Kostbarkeiten bringen und werden das Haus bauen. Und die denken, wow, ist ja cool. Und jetzt warten sie natürlich noch ein wenig Zeit, morgen, übermorgen, in einem halben Jahr, in 3 Jahren, in 40 Jahren. Wann ist das? Wann schickt Gott die Nationen, damit sie endlich dieses Haus bauen und mit Aal? Und dann sagt er etwas Wunderbares, was das und sagt, und dieses Kommen der Nationen und das, was sie mitbringen an Kostbarkeiten, wird so viel und so herrlich sein, dass dieses Haus weit größer sein wird. Und weit herrlicher sein wird, als das, was bisher da war. Und er spricht jetzt nicht nur von dem kläglichen Versuch, sondern von der Herrlichkeit des Hauses des Salomos, was ja absolut herrlich war. Die Königin von Saba kam und ist ist aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen, weil sie gesagt hat, so einen Ort habe ich noch nie gesehen. Wenn ihr überlegt, dass das Innere des Tempels, des Allerheiligsten, da durfte sie noch nicht mal hinein, das heißt, das hat sie noch nicht mal gesehen. Aber die Geräte, das Innere ist alles mit Gold überzogen. Es war pures Gold. Es war mit Diamanten, mit kostbaren Steinen, mit Edelsteinen verziert. Kunsthandwerke in Perfektion. Und das alles mit Gold überzogen. Gut, in unserer heutigen Zeit stehen wir mehr auf Silber oder so, gell? Oder Weißgold, keine Ahnung. Aber überlegt mal, wie das geglänzt hat. Und das sollte diese Kostbarkeit und dieses Goldes, soll die Kostbarkeit und die Herrlichkeit dieses Gottes demonstrieren, der eben in diesem Haus wohnt. Und Gott sagt, das, was ich bauen werde, die Nationen kommen, die werden eine Menge anschleppen. eine Menge an Kostbarkeiten. Und das Haus wird weit das übertreffen. Und dann, wie geht das? Wie kann man das, die Herrlichkeit des Salomos-Tempels übertreffen? Oh, das muss aber eine Menge an Gold sein. Das muss aber eine Menge an Silber sein. Und dann sagt Gott, es wird größer, es wird herrlicher sein als das frühere. Und dann sagt er, und das wird der Ort sein, an dem es Frieden geben wird. Und ich sage, das ist das Kostbarste an der ganzen Geschichte. Das wird ein Ort des Friedens sein. An diesem und an keinem anderen, an diesem Ort werde ich Frieden geben. Frieden schaffen, Frieden machen und Frieden geben. Sodass ich baue einen herrlichen, großen Ort, an dem alle Nationen mitwirken werden. Und an diesem Ort wird Frieden sein. Das ist eine herrliche Verheißung. Eine wunderbare Verheißung, die sehr wohl motivierend klingt. Und wie gesagt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die hören diese Verheißung oder wir hören diese Verheißung und wir stellen uns das ganz genauso buchstäblich vor. Eine Nation kommt nach dem anderen angefahren und bringen auf Kamelen und auf Eseln Gold, Silber, Weihrauch, Myrrhe, bringen alles angeschleppt, bringen Holz und all die Kostbarkeiten, Edelsteine und eine Nation nach der anderen kommt und auf einmal das Haus wächst und das ist größer als der Bezirk, wo der früher, also müssen sie den Bezirk auf dem Tempelberg erweitern, weil das hat keinen Platz mehr. Und also müssen sie es größer bauen. Oh, das wird ein wunderbarer Tempel sein. Und er spricht, dieses Haus, das künftige, das zukünftige Haus, wir können sagen, er spricht von dem dritten Tempel, wird durch die Nationen gebaut werden, mitgebaut werden, wird herrlicher sein, wird größer sein, wird Frieden bringen. Das ist die Verheißung. Nun, ich möchte, ihr seid eine Weile mit mir gegangen, ich möchte euch sagen, und ich glaube nicht, dass es hier um einen buchstäblichen Tempel hier handelt, den die Nationen buchstäblich dann mit ihrem Silber und Gold kommen und bauen werden. Darum geht es nicht. Es geht um weit, weit, weit viel Höheres. Und Hagar zeigt diesem kleinen Volk, wisst ihr, an was ihr mitbaut? Ihr baut nicht nur ein Schatten, ein Bild, oder ihr baut nicht nur ein Tempel, ihr baut ein Schatten, ein Bild, ihr seid mit im Heilsplan Gottes, ihr wirkt an etwas, was das hier alles absolut in den Schatten stellt. So, das ist eine privilegierte Stellung, das ist ein Vorrecht, das ist Gnade, dass man mit in diesem Ratschluss Gottes, so klein auch dieser Dienst auch sein mag, so lächerlich vielleicht in den Augen anderer sein mag, so schwach man fühlt und die Ressourcen nicht hat oder die Möglichkeit nicht hat, mitwirken an etwas, was die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Was für eine herrliche Hoffnung, was für eine Verheißung. Also Gott sagt, das wird bald geschehen. Wichtig, es wird bald geschehen. Es wird eine Zeit bald kommen und dann wird das beginnen. Dann wird es losgehen. Und diese Zeit, diese baldige Zeit, ich glaube fest daran, dass es beginnt mit dem Kommen Jesu Christi. Das ist die Verheißung. Also mit dem Kommen Jesu Christi, und darüber sprach ich mit euch in der letzten Bibelstunde, da begann Gottes Gericht an der ganzen Welt. Da hat Gott Himmel und Erde erschüttert. Den Kosmos. Hier sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal den Herrn der Herrscharen am Wirken. Das heißt, der Herr, der über die sichtbare und über die unsichtbare Welt herrscht. Der Prophet lässt uns ausrichten, Gott, der Herrscher der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, er wird selber Dinge tun, er wird etwas auslösen, er wird etwas machen, etwas Großartiges, etwas Großes machen, das seinen Plan und seinen Bau seines Hauses voranbringen wird. Mit dem Kommen Jesu Christi, und mit dem Erschüttern der Himmel und der Erde. Und das geschah am Kreuz von Golgatha. Hat das ausgelöst, dieses Gericht Gottes, an das Gericht Gottes über die ganze Schöpfung, über die ganze Welt, wurde am Golgatha ausgeführt. Dieses Gericht hat eine Auswirkung gehabt. Durch dieses Gericht wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass alle Nationen kommen können. Das ist das, was da passiert ist. Der Fall des Menschen und die Rettung des Menschen bezieht immer die ganze Schöpfung mit ein. Als Adam fiel, fiel auch somit die ganze Schöpfung mit ihm. Und seit dem Fall Adams seufzt auch die ganze Schöpfung. Sie ist dem Tod und dem Verfall unterworfen. Also nicht nur unsere Leiber, sondern die ganze Schöpfung, die komplette Schöpfung. Und genauso auch der Sieg und die Wiederherstellung und die Vollendung der Kinder Gottes wird auch die Vollendung der ganzen Schöpfung zuteil. Das heißt, die Erschütterung des Kosmos, also Paulus, ich habe schon den Römerbrief vor Augen, in Hagel sagt er so, noch ein wenig Zeit und ich werde den Himmel und die Erde und Meer und das Trockene erschüttern. So. Das ist die Schöpfung. Und dann, das wird eine Folge haben, dann werden alle Nationen erschüttert und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Falls ihr das nachlesen wollt, im Römer Kapitel 8 ist die Stelle, wo Paulus davon spricht, dass der Fall des Menschen die ganze Schöpfung mit hineinbezogen hat und dass ihre Wiederherstellung ebenfalls die ganze Schöpfung, den ganzen Kosmos mit betreffen wird. Ich will euch nicht so auf die Probe stellen, aber das ist im Prinzip, was dann später in der Offenbarung uns gezeigt wird, und spätestens Kapitel 21, 22, diese neue Schöpfung, die Erlösung, neue Himmel, neue Erde wird uns dann vorgestellt, was das Erlösungswerk Jesu Christi letztendlich geschaffen hat. Also, es ist noch ein wenig Zeit, sagt der Prophet, dann wird Gott etwas Erschütterndes tun. Und diese Erschütterung wird das beitragen oder wird Auswirkungen haben. Nämlich erstens, es werden Nationen kommen oder es werden Kostbarkeiten aus den Nationen kommen. Es werden nicht alle Nationen kommen. Es werden die Kostbarkeiten aus den Nationen kommen. Es werden die Kostbarkeiten Gottes aus den Nationen kommen. Denn Gott sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Mir gehören die Kostbarkeiten. Gott gehört mit Sicherheit jedes Gold und jedes Silber dieser Welt. Aber hier geht es um die Kostbarkeiten aus den Nationen. Hier geht es um Menschen. Und diese gehören Gott. Und die Erschütterung des Kosmos und die Erschütterung der Nationen und das, was Jesus geschaffen hat, durch das Gericht, was möglich gemacht worden, dass Gott die Seinen aus dieser Welt holen kann. Dass Gott die Seinen aus dieser Welt retten kann. Dass Gott die Seinen aus dieser Welt bringen kann. Jesus sagt, das haben wir letzte Bibelstunde gelesen, in Johannes Kapitel, ist das 10 oder ist das 12? Ich glaube Kapitel 12, sagt Johannes Kapitel 12, Jesus, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Und wenn ich erhöht bin, das heißt, wenn das Gericht vollendet ist, dann werde ich alle zu mir ziehen. Das ist das heißt, das Gericht an der Welt macht es möglich, dass die Kostbarkeiten aus den Nationen eben kommen sollen. Dass es um diese Kostbarkeiten mehr um Menschen handelt als um buchstäbliches Gold und Silber, möchte ich euch kurz mit ein, zwei Stellen belegen. Geht mal mit mir in 1. Korinther Kapitel 3 zuerst. Es ist ein sehr wichtiger Abschnitt, in dem Paulus davon lehrt, dass der wahre Tempel nicht mit Steinen, nicht aus Steinen ist, dass das wahre Haus, das Gott baut, letztendlich die Gemeinde ist. Und er erinnert die Korinther daran, ab Vers 9, Kapitel 3, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber seht zu, wie er baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Paulus spricht hier von dem Bau und jetzt sagt er schon, schaut zu, wie ihr baut, welche Materialien ihr gebraucht. Und er spricht von Gold und Silber und kostbaren Steinen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Holz, Heu und Stroh. Und dann spricht er von dem Tag des Gerichts und hier geht es nicht um das Endgericht, sondern wenn die Erprobung kommt. Und in diesen Tagen ist das uns sehr präsent, noch nicht präsent genug wahrscheinlich, wie schnell das passieren kann, wie nah das passieren kann. Wenn der Tag des Feuers kommt, der Versuchung, der Läuterung, der Prüfung, dann offenbart sich, ob es Heu, Stroh oder Holz ist oder ob es kostbare Steine ist, Edelsteine oder Gold ist. Denn wenn es die wahren Kostbarkeiten Gottes sind, im Gericht, in der Umwälzung des Kosmos, in der Umwälzung der Nation, das heißt, dann, wenn Gott die Erde schüttelt und rüttelt, wenn es heiß wird und gefährlich und schwierig wird, dann zeigt sich, ob es Gold ist, Silber oder edle Steine, weil die werden dadurch geläutert, oder ob es Heu, Stroh oder Holz ist, weil das wird verbrennen, es wird nicht bestehen. Liebe Geschwister, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich glaube nicht, dass es hier um das Endgericht handelt, das Preisgericht. Diese Stelle spricht davon, dass die Gemeinde gebaut wird. Und sie wird gebaut aus Kostbarkeiten aus den Nationen. Und Jesus sagt, Versuchungen müssen kommen. Sie müssen kommen, wehe durch wen, aber sie müssen kommen, damit die Echten offenbar werden. Das sagt eben Paulus genauso im Korintherbrief, dass Prüfungen, Spaltungen da sein müssen. Warum? Damit die Wahren offenbar werden. Gott lässt es zu, nicht weil er das liebt, nicht weil das toll ist, weil es so Spaß macht, sondern weil es ein Ofen ist, weil es ein Schütteln und Erschüttern ist. Und diese Erschütterung bringt Echtheit vor oder eben nicht. Denn nochmal, es ist einfach zu sagen, in einer Zeit, wo es alles gut ist, ich glaube und ich vertraue. Und ich bin bereit, Jesus ist es mir wert, alles zu ertragen. Es ist einfach. Aber wenn es darauf ankommt, dann zeigt sich, ob das bloßes Gerede ob das wirklich echt ist. Und dieses Erschüttern meint genau das. Dieses Gericht meint genau das. Es bringt Kostbarkeiten hervor. Es zeigt, ob es Gold, Silber oder Edelstein ist oder Heu, Streu oder Holz. Das ist der Hintergrund von diesen ganzen Erschütterungen. Paulus spricht davon und schaut mal, in Vers 16 sagt er Folgendes. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird auch Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Da ist es der Zusammenhang. Hier geht es um den Bau des Tempels. Durch diese Kostbarkeiten, durch diese Edelsteine, durch Gold und Silber, die alle Nationen bringen sollen. Und das Schüttern und Erschüttern oder die Feuerprobe wird zeigen, ob das echt ist oder nicht. Und darum spricht Petrus noch einmal als Erinnerung, das Gericht Gottes beginnt wo? Im Haus Gottes. Ja, warum das denn? Um es zu läutern, um es zu prüfen, um es zu reinigen, um es zu heiligen. Es ist kostbar, es ist teuer. In gleicher Weise, und das ist eine andere Stelle, die ist euch mit Sicherheit auch bekannt, Petrusbrief, 1. Petrus Kapitel 2, spricht Petrus auch von den Steinen, die gebracht werden. Und ich bin mir sicher, ihr kennt das auch. Ich will das nur kurz erwähnen. Er spricht von den lebendigen Steinen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 4 sagt er, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, Jesus Christus ist selbst der lebendige Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott auserwählt. Das heißt, auf diesem Stein wird gebaut. Das ist der Eckstein. Das ist der Stein, der alles ausrichtet. Kostbar ist dieser Stein. Kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Das ist das Haus, das gebaut wird. Die Steine, Silber und Gold, ist nicht das Silber und Gold dieser Welt. Das Silber und Gold sind die Menschen, die kostbaren Menschen. Warum sind sie kostbar? Warum sind sie Gold? Weil sie so schön sind, so wertvoll sind. Wir wissen, warum? Weil sie teuer erkauft sind. Weil Jesus für sie den Höchstpreis bezahlt hat. Das ist der Grund ihrer Kostbarkeit. Diejenigen, die Gott gehören, diejenigen, die Gott Jesus aus der Welt gegeben hat, für sie ist er gekommen, für sie ist er gestorben. Vater, die du mir aus der Welt gegeben hast, deine Kostbarkeiten, Jesus stirbt für sie und erkauft sie mit dem teuren Blut. Das macht ihren Wert, das macht ihre Kostbarkeit aus. Er hat Höchstpreis bezahlt für die Kostbarkeit, für die Menschen dieser Welt. Höchstpreis bezahlt. Und Petrus sagt, lasst euch auferbauen. Dann, das macht uns zu diesen Steinen, mit diesem jetzt dieses neue, zukünftige, herrliche Haus gebaut wird. Aus den Nationen werden sie kommen, diese Kostbarkeiten. Werden hergeschleppt aus den Steinbrüchen dieser Welt, die Kostbarkeiten. Werden hergebracht, um dieses eine Haus zu bauen. Petrus sagt, lasst euch aufbauen. Und schaut mal, woher diese kommen. Wer sind die? Vers 10 in Petrus' Brief macht es deutlich. Das ist der Zusammenhang. Schaut mal. Vers 10. Lasst uns vielleicht Vers 9 noch lesen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Wer sind diese Kostbarkeiten? Den Auserwählte Gottes. Gott erwählt und sucht sich diese Steine heraus. Er kauft sich diese Steine aus dieser Welt und macht sie kostbar. Läutert sie, reinigt sie und poliert sie zu Edelsteinen, zu Edelmetallen. Und dann heißt es, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das sind Begriffe, die wir merken müssen, die sind entscheidend. Also, er hat uns auserwählt, eine heilige Nation, mit einer Berufung, Gott zu verkündigen, die Tugenden, die Herrlichkeit, Gott das groß zu machen. Das ist die Aufgabe, das ist die Berufung der Gemeinde. Und wie tut er das? Er holt uns aus der Finsternis, bringt uns in sein Licht. Und wer sind die? Schaut mal, wer ist diese Nation? Vers 10. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist eine Anspielung auf Jesaja, auf das Buch, das ich mit euch noch zu. Das ist eine Anspielung oder ein Verweis, eine Nation, die Gott nicht gesucht hat, die fern war von ihm, wurde von ihm gefunden. Heiden. Kostbarkeiten aus den Nationen, die ihr Gott nicht gesucht habt, die ihr fern wart, die ihr nicht mein Volk wart, die ihr habt nicht dazugehört. Und ich habe noch viele Schafe außerhalb von diesem Stall und auch diese muss ich holen und sie werden ein Volk, eine Herde sein und ein Hirte sein. Geht mit mir kurz in die Offenbarung, Kapitel 1. Dieses Bild, die Kostbarkeiten der Nation kommen, wenn Gott also durch sein Gerichtshandeln, durch sein Erschüttern dieser Welt, wenn er die Nationen erschüttern wird, dann wird das Kostbarkeiten hervorbringen. Es ist die Rede von der Gemeinde, es ist die Rede von den Gläubigen. Und dieses Bild wird deutlich in Offenbarung Kapitel 1, ab Vers 9. Sieht Johannes, er hört etwas, dann sieht er was. Er hört eine Stimme, die spricht, schreibe an die sieben Gemeinden. Und dann kommt diese Liste von sieben Gemeinden, beginnt bei Ephesus, endet bei bei Laodicea. Und dann Vers 12. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Wer sind diese sieben goldene Leuchter? In Vers 20 heißt es, die sieben goldenen Leuchter sind sieben Gemeinden. Merkt ihr wiederum, das Bild für die Gemeinde, was wird verwendet? Ein Edelmetall, Gold. A, weil es kostbar ist, B, weil es geläutert wird, weil es reines ist. So, das Bild für die Gemeinde, wiederum Kostbarkeiten. Und dieses Bild wird uns in der Offenbarung wieder gezeigt. Und nicht nur in Form von Gold. Geht mal mit mir in Kapitel 21. Ab Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatte, voll der sieben letzte Plagen, und er redet mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Wir wissen, wer das ist? Das ist die Gemeinde, richtig? Es ist absolut eindeutig und klar, die Braut, die Frau des Lammes, das ist die Gemeinde. Und schaut mal, wie sie beschrieben wird. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen, hohen Berg, merkt euch bitte diese Begriffe, Berg, und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Also die Braut, die Gemeinde ist wer? Die Stadt, eine Stadt. Und welche Stadt? Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkommt. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Dieses neue Haus, diese neue Stadt, diese Braut hatte die Herrlichkeit Gottes. Erinnern wir uns an Haggai? Ich werde die Nation erschüttern, Kostbarkeiten werden kommen und die Herrlichkeit dieses Hauses wird weit größer sein als des früheren. Dieses Haus wird eine Herrlichkeit widerspiegeln, nämlich meine. Und jetzt, welche Herrlichkeit widerspiegelt? Die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt schaut mal, wie das beschrieben wird. Vers 11. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein. So, dieses Bild von der Braut, von der Gemeinde wird beschrieben mit Edelstein. Und die werden dann beschrieben, gleich an einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große hohe Mauer. Und da ist die Rede von 12 Stämmen Israels, von Stämmen der Aposteln. Die Stadt wird beschrieben jetzt, und wie sieht sie aus? Aus Edelsteinen. So, ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr nochmal habt von dem neuen Jerusalem, von der neuen Stadt. Wir laufen so da durch und überall sind Edelsteine. Aber was sind nochmal diese Edelsteine? Das sind ja Menschen. Das sind ja Kostbarkeiten aus den Nationen. Diese Stadt besteht gar nicht aus buchstäblichen Diamanten. All die sich jetzt ihre Hoffnung gemacht haben, einstibitzen zu können, die Hoffnung ist dahin. Diese Herrlichkeit, das sind Menschen. Kostbarkeiten aus den Nationen, denn sie widerspiegeln die Herrlichkeit Gottes. Denn die gleichen Steine, mit denen die Gemeinde beschrieben wird, wird in Kapitel 4 in der Offenbarung mit den gleichen Steinen die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Auch er wird beschrieben, ein kostbarer Edelstein, ein Jaspisstein. Das heißt, die Gemeinde hat am Ende die Herrlichkeit Gottes. Sie widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Warum? Was möchte ich dir zeigen? Wenn der Haggai sagt, Gott wird etwas Größeres tun, er wird Kostbarkeiten bringen aus den Nationen, dann geht es nicht um buchstäbliche Kostbarkeiten von Steinen und Edelmetallen, die werden nicht mit dem Wagen kommen, mit solchen, diesen Goldbarren. Menschen werden kommen, aus allen Nationen werden kostbare Menschen kommen. Und aus diesen kostbaren Menschen, aus diesen lebendigen Steinen, wird ein kostbares Haus gebaut, das die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und dieses Haus wird weit größer sein als das Haus Salomos. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß das Haus mit wie vielen Milliarden von Menschen? Wisst ihr, wie viel das sind? Geht mal in Kapitel 7. Kapitel 7, Vers 9. Übrigens, davor wird uns dieses Erschüttern der Welt gezeigt. Das habe ich ja letztes Mal kurz angesprochen. In Kapitel 6 und 7 ist die Erschütterung. Bis zum Tod ist die Erschütterung da. Und dann Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Da kommst du nicht nach. Du kannst nicht sagen, der Wert ist, weil ich habe jetzt wie viele Tonnen Gold oder Edelsteine gezählt. Du kannst es nicht zählen. So groß. Eine große Schar, die niemand zählen konnte. Und jetzt schaut mal, woher kommt die große Schar? Was steht da bei euch? Aus jeder Nation. Aus allen Nationen kommen diese Kostbarkeiten. Aus allen Nationen und aus den Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, das ist die unsichtbare Welt, standen rings um den Thron und die Ältesten, und die vier lebendigen Wesen, sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichte und beteten Gott an und sagen Amen. Und dann kommt nochmal der Lobpreis. Gott wird verherrlicht in diesem Haus. All diese Herrlichkeiten. Was für ein großes Haus muss das sein? Ich sage, das ist die neue Schöpfung. Die ganze Schöpfung. Ist das Haus. Nun, nein, ich nicht abschweifen. Ich möchte euch, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich möchte euch das, wir sehen, Jetzt hätte ich gern die Tafel heute hier gehabt. Die Begriffe wie Berg, wie Licht, wie Kostbarkeiten, wie Nationen, wie Kommen. Das sind so Schlagbegriffe, die wir hier haben, um das zu verstehen. Haggai also prophezeit, es wird etwas geschehen und dann ein klares Eingreifen Gottes. Das wird dazu bringen, dass auf einmal Nationen kommen werden. Sie werden Kostbarkeiten bringen und das wird das Haus herrlich und groß machen. Diesen Gedanken möchte ich euch kurz eben jetzt anfangen, das schaffen wir heute nicht komplett, aber wir starten, in Jesaja kurz aufzeigen. Denn das, was Haggai so kompakt sagt, ist nichts Neues. Keine lange Zeit ist vergangen, da hat Jesaja, der Evangelist Jesaja, ausführlich über diese Dinge geredet. Das, was Haggai so kompakt zusammenfasst, ist das Wort, das Gott, wo Gott sagt, ich habe euch doch verheißen, fürchtet euch nicht, ich habe doch versprochen, mein Wort und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Jetzt, ich weiß nicht, jetzt aus dem Kopf, aber es ist keine lange Zeit, da war ein Prophet da und er hat ausführlich über diese Dinge geredet. Hat ausführlich davon gesprochen, dass Nationen kommen werden, dass Kostbarkeiten kommen, dass Gott was Herrliches schaffen wird. All das war eigentlich schon bekannt. All das war schon eigentlich bekannt, sodass der Prophet Haggai nur etwas erinnert hat. Wisst ihr nicht, was Gott uns eigentlich schon längst verheißen hat? Was er uns schon längst gesagt hat? Wir wissen doch, an was wir eigentlich hier bauen. Da geht es doch gar nicht um dieses irdische Haus und diese erbärmliche Steine. So, jetzt schlage ich noch Jesaja auf. Also, Jesaja, Kapitel... So 10 Stationen durch 60 Kapitel habe ich mir rausgepickt, wirklich bewusst rausgepickt und an denen ich einfach so sprunghaft von einer Station zu der nächsten euch diesen einen Gedankengang aufzeigen möchte, der meines Erachtens so klar und so herrlich ist. Und über diesen Gedanken habe ich so gebetet, hoffentlich ist er nicht nur mir so klar. Und nicht nur mir so vor Augen. Kapitel 1 in Jesaja spricht Gott, dass sein eigenes Volk das, was Gott tut, nicht erkennt. Sie erkennen nicht mal, sie begreifen nicht mal das, was ein Rind und ein Esel begreift. Nämlich, was Gott eigentlich ist und was er tut und welche Herrlichkeit. Und dass Gott etwas Neues schaffen wird. Und dieses Neue wird uns in dem Buch Jesaja beschrieben. Der alte Knecht hat das nicht schaffen können. Der alte Mensch hat das nicht schaffen können. Der Israel konnte das nicht. Israel konnte nicht die Herrlichkeit Gottes verkündigen in dieser Welt. Sie konnten die Herrlichkeit Gottes nicht repräsentieren. Sie waren nicht in der Lage dazu. Denn das an dem, wie Gott, also durch das, was sie tun sollten, sollte die Herrlichkeit Gottes groß gemacht werden. Und sie konnten es nicht tun. Sie waren unfähig dazu. Egal wie viel Gott sie erzogen hat, egal wie viel Gott sie geschlagen hat, es hat nichts gebracht. Also sagt Gott, ich werde keine Runderneuerung machen, ich werde nicht noch einmal reinschlagen, ich werde ihn nicht noch einmal züchtigen, sondern ich werde etwas komplett Neues machen. Etwas komplett Neues werde ich machen. Und an diesem Neuen wird meine Herrlichkeit offenbar werden. Und das wird uns beschrieben ab Kapitel 2, ich bin mir sicher, dass es jetzt der erste Konflikt kommen könnte. Denn dieses Kapitel 2 wird ganz oft und ganz viel in die Offenbarung Kapitel 20 hineingelegt, mit dem Verständnis, hier geht es um das tausendjährige Reich. Hier wird etwas beschrieben, was mit uns heute nicht viel zu tun hat, sondern irgendwann mal wird es sein, wenn die Gemeinde aber vorher entrückt ist. Denn das tausendjährige Reich, das buchstäblich auf die Erde nach diesem Verständnis, kommt ja nachdem die Gemeinde entrückt worden ist. Das ist das Verständnis. Und oft wird gesagt, dass Kapitel 2 im Jesaja eben von diesem Friedensreich, von diesem 2000-jährigen Reich in der Zukunft spricht. Ich bin da anderer Meinung und ich möchte euch das kurz zeigen. Bevor wir jetzt nochmal lesen, darf ich euch nochmal kurz daran erinnern. Erschütterung Gottes, dann Nationen kommen, Kostbarkeiten werden gebracht, Herrlichkeit Gottes wird offenbart und Frieden wird gemacht. Okay? Das ist Jesaja Kapitel 6, Haggai Kapitel 2, Verse 6 bis 9. Seid ihr da soweit mit mir? Habt das bitte im Hinterkopf. Und jetzt, ich werde euch mit euch jetzt in den Weg gehen. Ich hoffe, ich verliere euch dabei nicht. Ich hoffe, ihr könnt das auch wiederfinden, was ich da sehe. Ich lese ab Jesaja 2, ab Vers 1. Das Wort des Herrn das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Bevor ich weiterlese, ich werde ganz kurz immer wieder kommentieren. Hoffe, ich verliere mich nicht zu viel in Details und wir schaffen nur einen Abschnitt jetzt heute noch. Heißt Prophetie wieder, Jesaja spricht, und dann heißt es, es wird geschehen am Ende der Tage. Am Ende der Tage. Ich würde sagen, das klingt so ähnlich, noch ein wenig Zeit. Bald wird es sein. Wann sind die Ende der Tage? Wisst ihr, dass wir nach dem Kontext oder nach dem Zeugnis des Neuen Testaments schon in diesen, am Ende der Tage schon länger leben? Zeugnis der Apostel, absolut klar, dass wir am Ende der Tage sind. Nicht am letzten Tag, aber wir leben am Ende der Tage. Und wisst ihr, wann das Ende der Tage begonnen hat? Mit dem Kommen, mit dem ersten Kommen Jesu Christi. Als die Zeit erfüllt war, sagt die Schrift. Also noch ein wenig Zeit. Und dann heißt, sagt Gott, jetzt ist es soweit. Und als die Zeit erfüllt war, begann die letzte Zeit. Und wir leben in dieser letzten Zeit. Nun mag der eine sagen, das ist immer eine lange Zeit. Ist eine lange Zeit? Darf ich mal sagen, mindestens 1000 Jahre schon. Oh, sind schon 2000 Jahre. Lange, lange Zeit. Aber jetzt liest mit mir weiter. Also, es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Okay? Am Ende der Tage wird ein Riesenberg da sein. Und dieser Berg wird das Haupt sein. Er wird so hoch sein, dass er über alle Berge und Hügel, also dass alle Berge als Hügel erscheinen. Das sind dann kleine Hügelchen. Und das, seine Größe wird dann ihn, oder wegen seiner Hohe und so, weil er so groß ist, wird ihn als den Haupt aus, also er wird der Chef sein unter allen Bergen. Dieser Berg, so, da wird der Berg des Hauses des Herrn. Was ist das für ein Berg? Was steht auf diesem Berg? Ein Haus des Herrn. Was ist dieses Haus? Ah, der Tempel. Das ist der Tempel. Wir wissen natürlich schnell, aber wir lassen es erstmal behindern. Das ist der Tempel. Und dieser Tempel wird so hoch sein, oder dieser Berg, dass dieses Haus so da stehen wird und alle werden es sehen. Und alles andere wird klein sein. Nicht wenige Ausleger sagen, am Ende der Zeit und wird der Herr die Erde nochmal so erschüttern, und sie verstehen es buchstäblich, dass alle anderen Berge zu Hügel werden. Und nur ein Berg wird groß sein, und das ist der Berg in Jerusalem. Da in Jerusalem, Stadt Davids, das heißt, buchstäblich, geografisch, wird es nur einen Berg geben, und der wird in Jerusalem sein, und der wird so groß sein, und da wird der Tempel stehen. Davon sind manche überzeugt. Ich glaube nicht, dass es davon die Rede ist hier, sondern hier geht es um eine andere Erschütterung. Und ich sage, das ist eine prophetische Rede. Wir halten einfach mal fest, hier geht es um einen Berg, hier geht es um ein Haus. Und dieses Haus ist der Herr, das Haupt über alle Hügel. Und jetzt lesen wir weiter, schaut mal weiter. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Alle Nationen werden zu diesem Berg, zu diesem Haus kommen. Erinnert euch das an Haggai Kapitel 2? Dass Gott etwas an der Erde und Himmel schütten und rütteln wird und ein herrliches Haus bauen wird und alle Nationen werden zu diesem Haus strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund unserer Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Das heißt, von diesem Berg und von diesem Haus wird etwas ausgehen, nämlich Weisung, Lehre. Und Nationen werden kommen und sagen, wir müssen dahin gehen, weil da lernen wir etwas über Gott und über seine Wege und wie wir leben sollen. Lass uns dahin gehen. Wo sollen wir sonst hören, wie Gott ist? Wunderbar, oder? Die Nationen werden kommen und werden das suchen. Vers, da heißt es, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. und er wird richten zwischen den Nationen und für die Völker Recht sprechen. Und jetzt kommt das, was man denkt, ja, das muss ja das zukünftige tausendjährige Reich sein. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird die Nation gegen die Nation das Schwert erheben und sie wird den Krieg nicht mehr lernen. Also das ist das Friedensreich, wo kein Krieg mehr ist, keine Gewalt mehr ist. Ich möchte so viel sagen und ohne jetzt zu tief auslegen, ich will so viel sagen. Das ist ein Bild, eine prophetische Sprache, ist ein prophetisches Bild von einem Frieden. Es ist ein Bild des Friedens. Hier geht es meinem Verständnis nach, urteilt selber, seid euren Glaubensgewiss. Hier geht es nicht buchstäblich, dass man hingeht und Schwerter umschmiedet und Pflugscharen macht. Übrigens, in einer Zeit haben wir andere technische Mittel. Und wir haben nicht viel Schwerter, da müssen wir halt Waffen, gell? Das ist nicht der Punkt. Das Bild, das heißt, das, was den Krieg brachte, oder ich will es so sagen, es ist das Bild, ich will dabei bleiben, es ist das Bild des Friedens. Ich möchte euch nochmal zurückrufen. Erschütterungen, Nationen kommen, die Herrlichkeit Gottes wächst, das Haus wird herrlich und wächst, wird groß. Und an diesem Ort gibt es Frieden. An diesem Ort gesehen. Hier wird uns etwas verheißen, etwas uns hingebracht, was Gott machen wird. Und das, geht mit mir in Kapitel 7. Wir machen wirklich große Sprünge. In Kapitel 7 in Jesaja. Also, Gott verheißt etwas, er wird etwas Neues machen. Und er wird etwas tun. Und dann, wann wird das sein? Wann beginnen diese Ende der Tage? Wann wird Gott das tun? Schaut mal in Kapitel 7, Vers 13, springe ich mit euch hinein. Da sprach er, hört doch das Haus Davids. An wen ist das Wort gerichtet? An das Haus Davids. Übrigens, da war der David schon lange tot. So, hier geht es um dieses Haus Davids, das ich werde dir ein Haus bauen. Hier geht es um diesen Tempel. Hört das Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Gott wird uns ein Zeichen geben, damit wir klar wissen, wann beginnt es. Und wisst ihr, welches Zeichen das ist? Eine Jungfrau wird schwanger werden. Da heißt es, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Übrigens, das übersetzt es, Gott mit uns. Und wir sind mitten Weihnachten. Das heißt, mit der Schwangerwerden einer Jungfrau, mit der Geburt dieses Kindes, wird uns ein Zeichen gegeben. Das Ende der Zeit beginnt. Und jetzt wird uns der vorgestellt, der Messias, der das Licht der Nationen, der das alles möglich macht, der das, die Grundlage dafür schafft, dass die Nationen kommen, was eigentlich die Aufgabe Israels war, aber es nicht geschafft hat. Denn Israel sollte ein königliches Priestertum sein, ein Licht der Nationen. Und statt dass sie ein Licht waren, haben sie sich von allen Nationen distanziert und sie verurteilt und ihnen den Tod gewünscht. Geht mal in Kapitel 9. Also ein Kind wird geboren. Ein Kind wird geboren. Lass uns Kapitel 8, Vers 23 mitnehmen. Doch nicht bleibt dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit im Land Sebulon und im Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und kreist der Nationen zu Ehren. Es kommt eine zukünftige Zeit, sagt Jesaja. Sie wird etwas bringen. Wem? Den Nationen. Okay? Was wird sie bringen? Vers, Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. So freuen sie sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Das heißt, man bekommt etwas, man kriegt etwas. Ich springe ein in Vers 4. Denn jeder Stiefel, der drohend einherstampft, und jede Mantel im Blutgewälz verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Das heißt, das Böse wird gerichtet und vernichtet. Und dann kommt Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, und jetzt was? Fürst des Friedens. Wer wird den Frieden bringen? Jesus. Ein Sohn wird, der Sohn der Jungfrau, gell? Der wird uns jetzt vorgestellt. Und er ist es, der, und jetzt schaut Vers 6, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Das ist der Friede. Das ist der Ort, wo kein Krieg gibt. Das ist der Ort des Friedens. In seinem Reich. In seinem Reich. Und sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann heißt es, und über sein Königreich es zu festigen und zu stützen und das Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen wird es tun. Wer wird es tun? Der Herr der Herrscharen. Freunde, ich hoffe, dass mittlerweile diese Begriffe euch die Bibelstellen zusammenbringen. Das sind diese Marker, die uns sagen, es geht ums Gleiche. Das ist das Thema. Das ist ein weiterer Puzzle zu diesem großen Verständnis. Habt ihr noch eine Minute Zeit? Ich wenigstens 3 von 10. Geht mal mit mir jetzt ein Wahnsinnssprung in Jesaja 42. Von dieser Ankündigung des Friedenskönigs. In Jesaja 42 wird er uns jetzt vorgestellt. Und in Jesaja heißt dieser Friedenskönig der Knecht Gottes. So heißt er da. Und Jesaja kennt die Gottesknechtslieder, in denen er uns vorgestellt wird. Und jetzt schaut mal, was über ihn gesagt wird. Jesaja 42, nur als Beispiel. Jesaja 42. Sieh, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Das kommt uns hoffentlich bekannt vor, aus Markus Evangelium. Auch da sind wir schon mal vorbeigekommen. Merkt ihr, wie das alles zusammenhängt? Weil Jesus das Bindeglied von allen Bibelstellen ist. Und dann heißt es, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Gasse. Das heißt, er wird kein Prolet sein. Er wird sich selbst nicht verkaufen. Er wird sich selbst nicht vermarkten auf dem Markt. Das wird er nicht tun. Er wird nicht sagen, schaut, wer ich bin. Ich bin, soll ich euch zeigen? Er wird keine Promotour starten. Darf ich mal sagen, er wird keine Flyer drucken, für sich Werbung machen. Wird er nicht machen. Vers 3, was wird er stattdessen tun? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Das heißt, er wird das Schwache und das Arme und das Kranke, er wird es nicht noch mehr kaputt machen. Er wird den noch nicht mehr, wenn es schon kaputt ist, wird er nicht hingehen und es komplett kaputt machen. Er wird ihnen nicht noch mehr Last auflegen, die sie schon ohnehin nicht tragen können. Denn er wird ihnen diese Last nehmen, er wird diese Last, um diesen Sprung jetzt zu machen, Jesaja 53, selbst ans Kreuz tragen. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er Recht auf Erden aufrichtet und die Insel warten auf seine Weisung. Und das Bild für Inseln ist das Bild für Nationen. Alle Inseln, alle Hügelchen, die warten auf seine Weisung. Sie warten darauf, bis er zu ihnen was bringt. Schaut mal Vers 5, so spricht Gott, der Herr, der Himmel schuf und ihn ausspannte und die Erde ausbreitete und das, was ihr entsprost, der dem Volk auf ihren den Atem gab und dem Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinde die Augen aufzutun und Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch mein Reich, mein Ruhm den Götterbildern. Das Frühere siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich, bevor es aufsproß, lasse ich es euch hören, bevor ich dieses große, gigantische tue, bevor ich die Nationen rette, sie heile, sie nicht kaputt mache, sondern ihre Last auf mich nehme, bevor ich ihnen Licht bringe und sie herausführe aus der Finsternis, herausführe aus der Gefangenschaft, sage ich es euch vorher, damit es klar ist, was ich tue. Hat Jesus irgendeinen Menschen aus einem buchstäblichen Gefängnis rausgeholt? Also ist er gegangen und hat dann geklopft. Nee. Von welchen Gefängnissen sprach er? Von welcher Finsternis sprach er? Von der Sünde und vom Teufel und von seinem Reich und von seinem Gefängnis. Ich will heute jetzt schließen, also wir erinnert mich dran, oder ich denke dran, ab Jesaja 49 geht es weiter. Ich werde diesen Gedankengang, und glaub mir, wenn wir angekommen sind am Ende von Jesaja, wird Hagai, denke ich, wiederum ganz klar ist, was da eigentlich er sagt. Ich möchte es so schließen. Schaut mal, als Gott das Volk Israel aus dieser Gefangenschaft des ägyptischen Pharaos, der sie geknechtet hat und in der sie gefangen waren, als er sie gerettet hat, hat er sie gerettet durchs Gericht. Und wohin hat er sie gebracht? An einen Berg. Damit sie ihm dort dienen, heißt das. Er bringt sie an einen Berg und dann offenbart er seine Herrlichkeit auf diesem Berg. Als Gott die ganze Menschheit, nicht nur Israel, aus der tiefsten Gefangenschaft und aus der eigentlichen Gefangenschaft herausgerettet hat, in Jesus Christus. Und wir, wie Mose oder wie das Volk auf Mose getauft und auf ihn getauft werden, und all diese Bilder, die uns das erklären. Wohin bringt er uns denn? Auch zu einem Berg. Und das, damit schließe ich Hebräer Kapitel 12. Damit schließe ich. Hebräer Kapitel 12, ein Vorgeschmack auf die Bibeltage am Wochenende. Vers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden konnte. Also zu nichts, ihr seid nicht gekommen zu etwas, was von dieser Erde ist. Ihr seid nicht gekommen zu buchstäblichen Steinen und buchstäblichen Häusern und einem buchstäblichen Berg. Das war Israel, das war das Erste. Ihr seid zu etwas gekommen, was man nicht betasten kann. Es ist nicht von dieser Schöpfung. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, der höhere baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Was beschreibt der Hebräerbriefschreiber? Die Situation, als das Volk Israel zu diesem einen Berg kam. Okay, das ist die Erinnerung. Ich springe und jetzt Vers 22. Zu was sind wir denn gekommen? Wir wurden herausgeführt aus Finsternis und Licht, aus einem Gefängnis herausgeführt. Und wohin wurden wir gebracht? Vers 22. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist übrigens die Stadt, von der ich am Anfang gelesen habe, aus der Offenbarung 21. Die Braut, die aus dem Himmel herabkam, die Stadt, das neue Jerusalem. Und wie sah es nochmal aus? Gold, gell? Und Edelsteine und kostbar. Wir sind gekommen zu etwas, zu einem Haus, zu einem Berg, das man nicht betasten kann. Jesaja spricht und Hagai und all die Jesaja spricht von einem Berg und von einem Haus und Hagai auch. Das kann man nicht betasten, zumindest nicht so. Er spricht von geistlichen Dingen. Zu einer Stadt, dem himmlischen Jerusalem und Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu den Gemeinde der Erstgeborenen, zu der Gemeinde. Oh, wunderbar. Die in den Himmel angeschrieben sind. All die, die in das Buch des Lebens geschrieben sind. Wenn Gott aus den Nationen die Kostbarkeiten holt, dann bringt er sie jetzt zu diesem Berg. Nicht mehr in Berg in Arabien. Denn das ist in die Sklaverei. Das ist unter das Gesetz. Das ist irdisch. Das ist fleischlich. Das ist kraftlos. Das ist tot. Er führt uns aus der geistlichen Sklaverei, aus dem geistlichen Gefängnis, aus der geistlichen Knechtschaft und bringt uns zu einem geistlichen Berg, zu einem geistlichen Haus. Der Gemeinde. Ein Ort, aus dem Weisung gehen soll. Aus dem Ort, an dem Lehre zu den Nationen kommen soll, weil sie kommen wollen und diesen Gott kennenlernen wollen. Die Herrlichkeit des Herrn schauen. Die Herrlichkeit des Herrn. Was für ein herrlicher Bau, oder? Was für ein Vorrecht. Was für eine Perspektive. Was Gott damals angefangen hat und bis heute noch am Bauen ist. Ich hoffe, einen kleinen Licht euch da oder einen kleinen Einblick euch gegeben zu haben. Wir werden diese Spur in Jesaja nächste Woche nachgehen und die restlichen Stellen dazu uns anschauen. Ich möchte beten. Vor deiner Herrlichkeit, vor deinem Wort, so geht es mir, verfliegt die Zeit, die vergeht, da ist keine Zeit mehr. Wie herrlich wird es bei dir sein, wenn wir die ganze Herrlichkeit, wenn wir es ohne Fehler, ohne diese Dinge, wenn wir das so sehen, wie es echt und wahr ist. Wenn wir es nicht nur durch so einen unklaren Spiegel durchschauen, sondern klar sehen. Ich freue mich auf diese Zeit und danke dir jetzt für heute und für diese Zeit, dass wir nicht im Dunkel sind, dass du uns ins Licht gestellt hast, dass wir etwas von dieser Herrlichkeit jetzt schon sehen dürfen und uns auf diese Herrlichkeit freuen dürfen. Danke für dieses Vorrecht, danke für die Gnade, danke für dass unsere Namen in diesem Buch geschrieben sind, dass wir dazugehören zu diesen Kostbarkeiten der Nationen. Danke, dass du uns für kostbar befunden hast, beziehungsweise dass du uns kostbar gemacht hast. Danke, dass wir kommen dürfen und Weisung finden dürfen von dir. Danke, dass wir Anteil haben dürfen an dieser Stadt und an diesem Berg und an diesem Haus und dass wir sehen dürfen, dieses Licht. Es ist ein Vorrecht. Für jeden, der das hat, preise ich dich dafür. Und für die, die es nicht sehen, bitte ich dich um Gnade, öffne die Augen, damit wir dich sehen. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gott befohlen, kommt nach Hause. Bis nächsten Mittwoch.